Oh, mach das aus, bitte.
Wir sind oft von den Medien gefragt worden. Na okay, wir sind oft gefragt worden. Okay, wir sind manchmal gefragt worden. Na okay, wir sind mal gefragt worden. Okay, ja, ich gebe es zu, wir haben uns gefragt, warum wir nicht mal wieder eine Sendung machen. Hier ist sie.
Willkommen zu einer weiteren lang vermissten Folge von Anti und Semitisch mit der strahlenden Juna Grossmann. Und ja, wo Licht ist, ja, wollte ich gerade sagen, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Nein, da kannst du jetzt meinen Namen sagen.
Ja, Chaim, aber schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch.
Wir tun so, als ob wir nie Kontakt sonst miteinander haben.
Das ist ja auch, also wir sehen uns ja nur zur Aufzeichnung dieser Folge.
Stimmt.
Die in New York aufgezeichnet wird und auf eure Kosten fliegen wir dahin.
Genau.
Wo wir schon dabei sind, nämlich, wo waren wir die ganze Zeit? Wir sind nicht angetreten gegen öffentlich geförderte Podcasts mit jüdischem Inhalt, die gab es ja in der Zeit. Was sollen wir dann noch eine Rolle spielen? Da haben wir gedacht, wir stellen uns in die zweite Reihe und warten, bis die Forderung ausläuft und dann kommen wir wieder, damit uns überhaupt irgendjemand hört. Und außerdem ist ziemlich viel passiert in den Gemeinden, in den Communities. Es gibt mittlerweile Krieg in Europa. Das wäre jetzt auch kein guter Anlass, irgendwie ein Gute-Laune-Projekt zu starten, finde ich. Das hat auch nochmal Aufmerksamkeit gebunden. Ja, und Juna ist sowieso auch im Radio zu hören.
Ja, und Chaim hat noch einen Podcast, ne? Das wollen wir jetzt auch nicht verschweigen.
Ja, ein kleiner Podcast und...
Ein wichtiger Podcast.
Ein wichtiger Podcast.
Ja, für mich.
Okay, wow. Ja, Tora der Woche, wo man den wöchentlichen Wochenabschnitt hören kann. Wöchentlicher Wochenabschnitt ist auch ein lustiges Wort. Den aktuellen Wochenabschnitt hören kann. Ja.
Sehr zu empfehlen.
Und außerdem, wer etwas von mir lesen möchte, kann ja in die jüdische Allgemeine gucken. Im Moment ist es ja relativ regelmäßig, gibt es da was zu lesen.
Oder dein Büchlein Zipporim, das wollen wir jetzt auch nicht
verschweigen. Danke, das klingt wie abgesprochene Werbung.
Nein.
Ist es aber nicht.
Wir kriegen ja nichts bezahlt.
Ne? Wir kriegen nichts bezahlt, außer die Reise nach New York, die von der jüdischen Weltverschwörung bezahlt wird.
So, andere Dinge sind passiert.
Viele Dinge sind passiert. Wir sprechen aber nur über ein Ding, haben wir uns überlegt, auch weil der Namenswitz, ich wollte unbedingt einen Namenswitz dazu machen. Die Kantorin der Oranienburger Straße, da gibt es eine kleine Synagoge in dieser Riesensynagoge, das muss man immer noch mal sagen, weil viele Menschen wissen das, glaube ich, nicht. In der Oranienburger Straße, die meist fotografierte Kuppel in Berlin, würde ich fast behaupten. Ja, sieht riesig aus, aber in diesem Gebäude ist eine kleine Synagoge.
Genau.
Die ist auch für meine Verhältnisse klein.
Oh, tatsächlich.
Oder?
Ja. Die ist, glaube ich, in den ehemaligen Unterrichtsräumen ist die untergebracht. Und die eigentliche, das stimmt, das wissen viele Leute nicht, die eigentliche Synagoge gibt es ja schlicht nicht mehr. Obwohl während Corona wurde sie dann irgendwie doch wieder, also es ist der Freiraum hinter dem Gebäude. Das war der eigentliche Raum. Genau, und jetzt ist es ganz oben, fast unter der Kuppel, ein kleiner Raum. Ich weiß gar nicht, für wie viele Leute. Nicht viel.
Nicht viele, glaube ich, ja. Nee. Also auch für die Provinz, aus der ich komme, ist es eine kleine Synagoge, kann man sagen.
Ja.
Ja, die Dame, Avital Gerstetter, also jüdische Hörerinnen und Hörer werden den Wortwitz vielleicht erkannt haben, hat über die Konversion zum Judentum geschrieben, allerdings... Wie soll man sagen? Sie hat sinngemäß geschrieben, dass zu viele Menschen in Deutschland aus den falschen Gründen konvertieren, wenn man das so sagen kann. Etwa um die Nazi-Vergangenheit ihrer Familie zu sühnen oder um sich mit den Opfern statt mit den Tätern zu identifizieren und vielleicht um jüdische Führungspositionen in Deutschland zu besetzen. Und dann hat sie noch, ich sag mal, behauptet in ihrem Artikel, dass in einigen Gemeinden diese Menschen 80% der Beter stellen. Das war ein interessanter Artikel, interessant in Anführungsstrichen, weil es dazu einiges zu sagen gibt. Und ich glaube, viele Menschen aus der Community haben sich auch schon geäußert in schriftlicher Form. auch in der Welt, denn der Artikel erschien in der Tageszeitung Die Welt und alle haben sich gefragt, warum erschien der nicht in einem jüdischen Medium? Jetzt könntest du sagen, Juna, ja, die Welt ist doch quasi in jüdischer Hand. Das ist doch ein jüdisches Medium.
Alle,
stimmt,
alle,
wie alle Medien alle. Eigentlich.
Genau.
Was aber leider nicht stimmt. Ja. Was man daran sehen kann.
Ja. Ja, aber meine erste Frage war ja gar nicht mal, dass es in einem jüdischen Medium erscheint, sondern warum es überhaupt irgendwo erscheint. Also offensichtlich gab es ja Probleme intern.
Es scheint Probleme gegeben zu haben, aber ich glaube, um die zu erfassen, würde ich nochmal ganz vorne anfangen wollen.
Mach mal.
Und nochmal zurückspulen, bevor der Artikel erschien. Um nochmal ein paar Grundsätzlichkeiten zu klären. Vielleicht hast du ja eine Sekunde Geduld, damit ich das nochmal aufrollen kann.
Rolle.
Ich würde sagen, wer Jude werden will, der kommt in die Gemeinde und der ändert nicht nur einfach seine Religion, der wird ja, würde ich sagen, regelrecht adoptiert von der Gemeinschaft. Und da weiß ich nicht, ob das Wort Integration oder Assimilation das richtige Wort ist. Ich glaube, die Sozialwissenschaftler würden von Akkulturation sprechen. Also ich habe mich vorher informiert, ich habe das jetzt nicht alles aus dem Stegreif gemacht. Vielleicht würde ich das aus jüdischer Sicht eher positiv als Assimilation bezeichnen, also als eine positive Assimilation. Deshalb werde ich das jetzt einfach knallhart weiter als Begriff benutzen. Und ich habe die Haltung, wer das nicht will, also diese Assimilation in das Judentum hinein, wozu geht er denn überhaupt diesen Schritt, also er oder sie? Und der Vorwurf, den Avital Gerstetter erhoben hat, richtet sich ja erstmal relativ undifferenziert gegen alle jüdischen Gemeinden, wenn man den so liest, wie er da in der Welt erschienen ist. Aber da würde ich sagen, viele Gemeinden haben im Laufe der Zeit, also ich meine die Gemeinden außerhalb Berlins auch, Leute tatsächlich assimiliert. Viele Menschen waren Personen mit einem jüdischen Vater oder hatten sonst irgendwie einen jüdischen Hintergrund und haben sich dann dazu entschlossen, formal auch sich dem jüdischen Volk anzuschließen. Klar sind auch treibende Kräfte innerhalb eines jüdischen Rahmens dabei, bei dem man sagen würde, okay, das Verständnis des Judentums ist irgendwie schräg oder wow, welche Projektion hast du da am Start? Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist diese Assimilation der Gemeinden tatsächlich gelungen. Und wenn man die Zahlen anguckt, dann würde ich sagen, durchschnittlich sind es ja zwischen 70 und 90 Personen. Letztes Jahr waren es, glaube ich, so 47, die konvertiert sind. Davon sind ja viele Statusklärungsfragen gelöst worden. Das heißt, es waren Leute mit jüdischem Elternteil, also mit jüdischem Vater, mit jüdischer Mutter nicht, dann ist es ja nicht notwendig. Und bei 100 Gemeinden sind das ja 0, irgendwas Konvertiten pro Gemeinde. Ich glaube schon, dass einige Gemeinden das ganz gut wegstecken und das auch ganz gut organisiert haben. Es ist ja nicht gerade so, dass da jetzt tausende Kandidaten auftauchen, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, die Zahl derjenigen, die das gerne machen wollen, die ist wahrscheinlich viel höher. Und das ist eine Dunkelzahl. Also ich selber erhalte, weil ich ja nochmal Schleichwerbung, Talmud.de mache, im Jahr so um die 40 Fragen von Leuten, die mich fragen, was muss ich machen? Meistens immer total dringend. Also die wollen dann sofort übertreten. Gründe sind ganz lustig, die ich höre. Also ich habe wenig mit Rabbinern darüber gesprochen. Einer hat mal gesagt, Jesus hat ihm gesagt, er soll übertreten. Einer hat mir geschrieben, dass er in der Gemeinde nicht ganz gut angekommen ist, weil die einfach alle keine Ahnung haben vom Judentum und er sei der Einzige gewesen, der überhaupt richtig eine Ahnung hatte und hat sich dann gewundert, dass er rausgeflogen ist, was auch irgendwie lustig ist. Der war auch bei Chabad und hat gesagt, nee, das sind gar keine richtigen Juden. Ist also kein Kandidat gewesen, den man, ich glaube, gerne zu sich nach Hause einladen würde. Und dann weiß ich auch nicht, warum man den als Teil der jüdischen Familie haben will. Und ich weiß noch, dass wir in den 90er Jahren regelmäßig in der Nachbargemeinde zum Kabbalat Shabbat gefahren sind. Also für die Hörerinnen und Hörer, die uns nicht kennen. Ich bin nicht aus Berlin, deshalb haben wir hier nicht 1000 Gemeinden am Start und müssen viel rumreisen und können auch Synagogenhopping machen. Und dementsprechend waren wir zum Kabbalat Shabbat in einer Nachbargemeinde. Da gab es eine Reihe von Leuten schon in den 90er Jahren, die hingen in so einer Endlosschleife. Also die wollten irgendwie übertreten, aber die haben es nicht geschafft. Und ich glaube, die haben auch nie einen richtigen rabbinischen Ansprechpartner gehabt, weil es gab keinen Rabbiner der Gemeinde und es gab irgendwie einen Landesrabbiner, aber die hatten kaum Kontakt zu dem. Und die waren jahrelang da. Und damals, das war ja Mitte der 90er, war Chabad war kein großes Phänomen in Deutschland. Ich glaube, es gab es in München und Köln. Aber einer der Menschen, die da hinkamen, der sah genauso aus, wie man sich heute so einen Chabad-Rabbiner vorstellt oder wie man den von Bildern kennt. Er hatte so schwarze feine Kleidung an, so ein weißes Hemd, eine schwarze Weste, schwarze Kippa, schwarzen Hut. Also der sah ziemlich lustig aus. Und er wurde von einigen Gemeindemitgliedern immer der Lubavitcher Goy genannt. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Und der sah ziemlich beeindruckt aus. Ich glaube, der hat es bis heute nicht geschafft, aber ich war da lange nicht mehr. Und ich glaube, der hat sich der Gemeinde dann letztendlich nicht angeschlossen. Ein anderer Typ hier im Ruhrgebiet, der tummelte sich immer an Bahnhöfen rum und hat Hut oder Kippa getragen und manchmal auch Zizit. Und der hat immer irgendwelche Leute angesprochen, unter anderem mich auch mal am Bahnhof, und hat immer gefragt, kennst du den und den Rabbiner aus der und der Stadt? Also ich glaube, der war ein bisschen neben der Spur. Den sehe ich manchmal immer noch durch die Stadt hetzen, und ich glaube, der hat es auch nicht geschafft. Also das ist auch nochmal so ein Blick, den man auch vielleicht eröffnen sollte. Was ist mit den Leuten, von denen wir nicht wissen? Das ist auch eigentlich eine interessante Frage, oder? Ich meine, das wäre ein spannendes Buch, wenn man all diese Fälle zusammenbringt. Das lässt wahrscheinlich auch tief blicken.
Ja, also mir fällt da gerade ein, irgendwie der Walter Rothschild hat ja so zwei Bücher, sind es, glaube ich, Tales from the Rabbi's Desk. Und da waren auch so ein paar Sachen drin. Unter anderem aber leider wohl, glaube ich, meine ich mich zu entsinnen, auch jemand, der es bis zum Berlin geschafft hat. Und dann meinte ja, weil Jesus Jude war. Also das ja hat dann auch irgendwie nicht geklappt, aber, aber vielleicht sollte man ja nochmal sagen, es ist ja nicht so einfach. Ne? Also ja. Genau, ich kenne auch einige, die über 20 Jahre in Gemeinden waren und wo es absolut keinen Weg reingab. Also die voll integriert waren, aber eben diesen letzten Schritt nicht machen durften oder konnten und die dann einfach die Stadt gewechselt haben. Also es, wenn man es kann, ne? Dann geht es auch so. Aber ich denke ja, man hat ja diesen langen Prozess davor. Also ich meine, es geht ja nicht in 2 Monaten. Und eigentlich sollte man doch da relativ integriert sein, bis man überhaupt in die Aufnahme kommt. Also vielleicht für die, die es nicht wissen. Also man muss da schon ein bisschen hartnäckiger sein. Da jubelt niemand und sagt, juhu, wir brauchen euch. Also das sind dann andere Vereine. Das ist... ja, und was ich mich eigentlich eben auch gefragt habe, du hast es ja so anklingen lassen, also irgendwie haben wir in den letzten 20 Jahren oder was auch immer, also im Prinzip war das ja der Dauerzustand, also dass eben Leute kamen, die eben keine Ahnung hatten und die keine Geschichte hatten, und sei es eben nur die Menschen, die aus der Sowjetunion kamen oder eben auch, die, muss ich ja immer wieder sagen, auch die Menschen aus der ehemaligen DDR, irgendwie die dann auch erstmal wieder anfangen mussten, irgendwas zu lernen, was irgendwie über Generationen ja verloren war. Also das, ich finde es auch so ein ziemlich privilegierte Anspruchshaltung zu erwarten, dass jeder Mensch auf irgendwie Freizeitfahrten und sonst so war. Gerade hier und gerade mit der vielen Zuwanderung. Also sonst, ja klar, sonst gäbe es lauter so eine Geschichten, aber dann wäre auch das Durchschnittsalter entsprechend. Also was ich schön finde eigentlich, Rothschild hatte dann auch mal irgendwie gesagt, es hat aber, glaube ich, auch jemand anders gesagt, korrigiere mich, irgendwie jüdisch ist, wer nicht, wer eine jüdische Mutter hat, sondern wer jüdische Enkel hat. Das finde ich eigentlich ganz schön, auch wenn es für mich nie zutreffen wird. Aber ich finde es eigentlich, grundsätzlich finde ich das, ja. Ne? Ja. Also ich meine, das muss man ja auch erstmal schaffen, das über 2 Generationen dann durchzukriegen. Also
zu erhalten, ja. Ja. Ich hab diesen Spruch auch gehört, das hat mal jemand auch im Blog mal kommentiert. Und ich habe das der Person zugeschrieben, aber ich weiß nicht, wer es tatsächlich gesagt hat.
Ja. Ich glaube, er hat auch gesagt, es hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, er schrieb es neulich erst wieder. Und ja, also da frage ich mich, also ich habe gestutzt, da habe ich dich ja gefragt, was mit diesen 80% sind, also weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass es wirklich Gemeinden geben soll. Also inzwischen heißt es ja, es soll ausgerechnet die Oranienburger Straße sein, aber das wäre ja dann auch nur eine. Also und selbst wenn, ne? Dann
also ich
muss
glaube,
man halt was draus machen. Es ist doch nicht schlimm.
Ja, das ist halt die entscheidende Frage, oder? Also die entscheidende Frage ist, gibt es einen Konflikt? Und da habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und ich glaube, es gibt einen Konflikt und es gibt keinen Konflikt. Das ist, glaube ich, die jüdische Antwort. Also klar, man kann Augen und Ohren zumachen und sagen, nee, die jüdische Gemeinschaft ist total offen und alle dürfen kommen und so.
Das ist doch Unsinn. Also ich meine, das muss man jetzt auch mal deutlich sagen, das ist einfach Quatsch. Und es gibt natürlich, also ich meine, es gibt Erfahrungen, die man hat und eben und daraus lernt man und so verhält man sich. Und natürlich gibt es irgendwie Gruppen oder Gemeinden, die da eben sehr offen sind und sehr anders damit umgehen. Und dann gibt es auch welche, die wollen einfach unter sich bleiben. Das ist nun mal so. Und ich finde es auch so, es ist doch nicht schlimm.
Also ja, du hast ja auch als Gemeinde Erfahrungen mit Leuten gemacht, die gekommen sind und gesagt, so, ihr habt auf mich gewartet, da bin ich.
Ja, genau.
Ab heute machen wir es anders.
Genau, und das ist, glaube ich, das Problem, dass natürlich diese Erfahrungen da sind und das natürlich dann auch schmerzhaft ist für andere Leute. Und das betrifft ja nicht nur nicht-jüdische Menschen, die vielleicht da Interesse dran haben, sondern es betrifft ja irgendwie jeden, der irgendwie neu ist, dass der da nicht so fröhlich aufgenommen wird. Also ich würde mir das gerade natürlich auch mit meinen Erfahrungen aus den USA auch anders wünschen, aber andererseits, ja, ne? Also es ist einfach auch da ein gewisser Erfahrungsschatz vorhanden, der vielleicht auch versucht zu beschützen vor eben dann doch wieder irgendjemand, der da rumspinnt oder so.
Ja. Also ich würde sagen, es gibt auch, ich glaube, das ist vor allen Dingen, ja, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, es ist so ein progressives, wie sagt man, Coziness-Problem, dass man Gemeinden möchte, die so, wo drüber steht, tu keinem weh, die so total nett sind und alle sind freundlich zueinander und so. Ich glaube, das bildet auch so eine reale, ja, so eine reale Gemeinschaft bildet das ja nie ab. Also, ja, weil ja eine Gemeinschaft aus vielen verschiedenen Menschen besteht, die verschiedene Ziele haben, klar.
Und die sich auch nicht leiden können untereinander. Und das, egal wie groß die Gemeinschaft ist in diesem Raum oder der Raum, genau, in dem sie sich bewegen. Also, da hat eben auch jeder andere Vorstellungen. Das ist ja nun mal so. Ne? Genau. Manch einer wie ich ist glücklich, wenn er da nur zum Kabbalat Schabbat und dann gleich wieder los und bitte auch kein Kiddusch oder so, sondern mit niemandem reden. So. Und andere, ja, wollen halt das Großgesamtpaket. Also das ist ja nun mal.
Genau.
Und dann wollen am liebsten einziehen. Also.
Genau, es gibt die Leute, die wollen anderen sagen, was sie machen sollen. Dann gibt es Leute, ja, die sind damit nicht einverstanden. Da gibt es viele verschiedene Erfahrungen. Und ich glaube, die Menschen teilen ja die Erfahrungen, Erinnerungen, Erlebnisse, teilweise auch Familiengeschichten. Also je nachdem, wie man sozialisiert wurde. Das eint einen ja auch. Und gleichzeitig sorgt es dafür, dass es Leute gibt, die halt diese Familiengeschichten und diese Sozialisierung nicht haben. Und das
oder
ist
du hast andere. Das kann ja auch sein, dass du einfach andere Sozialisierung hast. Oder ja, bei uns, genau, wurde das anders gemacht. Also das ist ja auch da als durchaus auch mal. Als,
genau, Konflikt. Das ist ja auch eigentlich nur ein Fakt und das ist ja noch keine Wertung. Also es findet noch keine Wertung statt. Genau. Und dementsprechend gelingt dir entweder die Integration oder Assimilation oder gar nicht. Und das ist halt der Knackpunkt. Aber ich habe, wie gesagt, ich vermute, dass der Text von Avital Gerstetter, ich mache jetzt nicht schon wieder den Witz, für Leute, die später einschalten oder so, das legt der Kontext nahe, dass es ja eigentlich um gewissen Zweig des liberalen Judentums geht. Ich möchte nicht sagen, dass es um das gesamte liberale Judentum geht, weil da gibt es ja wieder verschiedene Facetten und verschiedene Gemeinden. Und ich sage den Namen mal, es geht wahrscheinlich auch so ein bisschen um Walter Homolka. Das ist, glaube ich, der einzige Name, der in dem Artikel auch fällt als Person. Ich gehe nicht auf die Anwürfe aus den Medien ein. Das ist eine Geschichte, die sollen die Medien mit ihm ausmachen, sondern ich meine nur das Umfeld, in dem er sich bewegt. Also die Walter Homolka progressive Welt, würde ich das mal sagen, die ich abgrenze von der traditionsorientierten liberalen Strömung, die eigentlich keine... Ich glaube, die hat gar keine eigene Bezeichnung, außer vielleicht liberales Judentum. Aber selbst einige Rabbiner, die der Strömung angehören, so wie Rabbiner Brandt, der hat immer gesagt, der ist traditionsorientiert. Ich würde aber auch Ben Chorin dazu zählen oder Walter Rothschild. Ich weiß nicht, Walter Rothschild oder Rothschild. Genau, es gibt auch Regeln.
Dein Lieblingssatz, auch im liberalen Judentum gibt es Regeln, jawohl.
Sollte es Regeln geben.
Ja.
Und die Frage ist, in welchem Umfeld bewegen wir uns? Ja. Also legt man Wert auf die tradierte und halachische Regel oder macht man das nicht? Und hier bin ich bei so einer kleinen Netzrecherche. Jetzt wird's interessant. Wir machen jetzt hier knallharten Journalismus. In der österreichischen Zeitung Die Presse, also die heißt so, also es ist nicht in der österreichischen Presse, sondern in der Zeitung Die Presse, 2015 sagt Professor Homolka: Heute müssen wir jeden gewinnen, der im Judentum ein Zuhause findet. Das widerspricht so ein bisschen dem, was wir gerade besprochen haben, finde ich. Weil, also das heißt ja im Prinzip, komm her, wir haben auf dich gewartet. Mhm. Ich finde, das hört sich schon ziemlich einladend an. Ich meine, das ist nichts Schlimmes an sich, wenn man einladend ist. Mhm. Und ich glaube, die Leute, die auf der Suche nach einer Gemeinde sind, die werden das vielleicht gerne hören oder gerne gelesen haben. Aber dann hat er auch gesagt, meiner Meinung nach, ich lese das jetzt mal vor, ich weiß das nicht auswendig, meiner Meinung nach ist die Abstammungsregel fiktional. Zu dieser Sicht muss man kommen, alles andere wäre eine Fortsetzung von Hitlers Rassenwahn mit anderen Mitteln.
Wow.
Das muss man erstmal verdauen, finde ich. Also als ich das gelesen habe, musste ich das ein bisschen länger verdauen. Vielleicht irre ich mich. Denn das würde bedeuten, wenn du diese Haltung nicht teilst, unter Vorbehalt sage ich das, und die Abstimmungsregel für bindend hältst, also für viele Leute, denen die Halacha wichtig ist, dann würde es bedeuten können, dass du den Rassenwahn fortsetzt, oder? Also ich Du musst es nicht beantworten, aber das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und dann ist die Frage, meint er die gesamte Orthodoxie oder alle Leute, die so denken? Oder alle Jüdinnen und Juden, die sich der Halacha verpflichtet fühlen? Und warum ist das überhaupt so? Also warum sagt man das? Ich finde das problematisch, aber das zeigt auch so ein bisschen schon auf den Konflikt, den wir heute haben. Und den, glaube ich, Gerstetter meint, dass man eine gewisse Strömung hat, die sagt, nee, ist egal, komm, es dauert auch nicht lange, wir machen das. Das ist jetzt natürlich zugespitzt gesprochen. Nicht, dass sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt. Aber im schlimmsten Fall, den Fall habe ich jetzt konstruiert, ist es so, du studierst evangelische Theologie zum Beispiel, dann lernst du Hebräisch und merkst, oh cool, hier Judentum, super Sache. Dann trittst du über, weiß ich nicht, in ein paar Monaten und dann sagst du, ja cool, eigentlich wollte ich Pfarrer werden, jetzt werde ich Rabbiner. Ich glaube, solche Fälle meinte sie, die mag es geben, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht, ich will auch keinem zu nahe treten. Ich glaube, so eine Haltung wird hier angeklagt und das ist vielleicht der Knackpunkt. Und die Diskussion, die Avital Gerstetter da begonnen hat, die jetzt vielleicht keiner gebraucht hat unbedingt, aber die man dann führen kann, also man sagt ja Lishim Shamayim, also im Namen des Himmels, also einfach um die Diskussion zu führen, die ist ja nicht unwichtig dann letztendlich. Also das kann man sich ja fragen und das ist ja okay. Und wir haben ja gesagt, musste das vielleicht in der Welt sein, keine Ahnung. Das hätte auch hier im Podcast sein können, weil wir sind ja der einzige jüdische Podcaster.
Aber trotzdem, also ich hänge jetzt noch an dem Rassenwahn, weil tatsächlich, also als es schon mal so hochkochte, das hatten wir ja nur auch schon in den letzten Jahr oder zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, wir nennen keine Namen, das Thema, also immer wieder das Verteidigen der Halacha. Ja. Und so Sätze kamen dann eben wirklich dann immer von Leuten, die sowieso, sagen wir mal, eher schwierig gegenüber jüdischen Menschen sind. Mhm. Ich bin jetzt gerade am Verdauen.
Ja.
Man merkt es irgendwie, wo man dann auch selber oder wo ich dann auch selber in so eine Position reingedrängt wurde, wo ich dann sage, ja, aber es ist nun mal so. Also ich meine, warum sollen wir irgendwie da ewig Regeln ändern? Natürlich wird es diskutiert und wo ich ja auch einfach darauf bestehe, es gibt doch Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass die Tür zu ist. Und genau. Da sind wir bei den Statusfragen. Aber natürlich finde ich es auch ein bisschen merkwürdig, wenn dann jemand irgendwie drauf, vielleicht ein Vater irgendwie drauf besteht, dass sein Kind dann irgendwie als jüdisch anerkannt wird, sich aber selber überhaupt nicht drum kümmert, um da religiöse Erziehung. Also ich meine, dann soll man doch das Kind dann später, weiß ich nicht, Pubertät, Erwachsenen selber entscheiden lassen.
Ja, absolut.
Ne? Also das ist, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, warum denn unbedingt? Also das ist, wo ist der, aber es, doch, ich glaube, so selten sind so Fälle gar nicht, auch mit dem Theologiestudium. Ich habe neulich wieder von irgendjemandem gelesen.
Okay.
So, das ist, aber ich meine, andererseits wäre es ja auch, ja, und selbst wenn, ist doch okay.
Ist okay, also, ja, kann also, auch okay sein. Aber die Frage ist halt, wie bringst du, wenn du viele Kandidaten hast, die sagen, wenn du eine Synagoge hast, also im extremsten Fall, da sitzen 10 Leute und 5 von denen sind eigentlich evangelische Theologen von der Ausbildung her.
Ja,
das ist natürlich macht das was mit der Gemeinde. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Natürlich. Da kann man natürlich ja nicht sagen, nee, das ist, wir sind alle total offen. Kein Problem. Doch, natürlich ist es, ich würde es vielleicht nicht Problem bezeichnen, aber es ist eine andere Aufgabenstellung, als zu sagen, jemand assimiliert in eine Gemeinde hinein.
Ja, natürlich. Aber andererseits ist ja einfach dann, warum ist das so? Also ist es jetzt nur bei bei Neujuden so, dass sie dann so gleich irgendwie immer weiter? Weiß ich nicht. Vielleicht, ja, weil einfach so ein Interesse da ist und dann wollen sie halt mehr lernen. Was machst du mit dem Mehrwissen? Ja, keine Ahnung, aber Rabbiner ist halt so ein Job irgendwie. Und aber andererseits natürlich, wir haben jetzt auch nicht sonderlich viele Stellen, werde ich ja nicht müde zu sagen. Aber ich meine, warum dann gleich das? Das beschäftigt mich so, die Frage. Warum gleich das? Warum immer, also warum nicht einfach wirklich dann ein jüdisches Leben irgendwie und dann eben mit jüdischen Kindern, jüdischen Enkeln? Warum gleich dann so weit und warum so sehr ausstrahlend? Ich glaube, das ist dann auch nochmal so eine Frage von Persönlichkeiten natürlich. Mhm. Ne? Also wenn du Theologie irgendwie studiert, das ist ja, glaube ich, muss ich ja bei den Christen auch nicht anders. Da sind die Konvertierten auch die dann immer gleich. irgendwie, weiß ich nicht, Papst werden wollen oder so.
Ja, ich glaube, bei den Muslimen wird es auch ähnlich sein. Die werden auch Ähnliches berichten. Die Frage ist aber, das war ja früher, jetzt fange ich auch schon so an, Avital Gerstedt hat dieses Argument auch gebracht. Früher war es in der Synagoge auch besser. Und ich habe, glaube ich, irgendwann mal gesagt, wenn du dieses Argument bringst, früher war es besser, das sagt eigentlich gar nichts aus. Du willst einfach nur diesen Zustand der Kindheit zurück. Der ist nicht wieder aufholbar. Das geht nicht. Wir können nicht zurück in die Kindheit. Also ich würde sagen, früher sind die Leute ja auch nicht sofort Rabbinerinnen, Rabbiner geworden, sondern haben sich größtenteils konstruktiv in die Gemeinden eingebracht. Und auch heute bekleiden die ja Funktionen, die nicht unwichtig sind. Von daher denke ich, dass sich da irgendwas doch geändert hat. Oder die Auswahl ist früher anders, hat früher anders funktioniert. Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass es auch ein bisschen an der Strömung hängt, die Avital Gerstedter meint.
Ja, das ist einfach.
Weil da würde ich mich gerne schützen vor die Gemeinden stellen, die das gemacht haben, ohne dass es zu großen Problemen geführt hat. Also das ist kein Job von denen, aber ich würde das Job nennen, die den Job wirklich gut gemacht haben und die Leute begleitet haben tatsächlich auch. Und
Das finde ich schön, wirklich das so Begleitung nennen, mhm. weil es ist ja eine Lebensentscheidung, die du triffst. Also deshalb, ich finde es eben auch nicht so einfach. Also du entscheidest es ja nicht nur für dich selbst. Mhm. Also das ist ja nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich mache das jetzt mal, sondern also gerade jetzt bei den Frauen, da betrifft es deine Kinder und so weiter. Mhm. Also das ist ja schon was man sich nicht so leicht machen sollte. Und natürlich jetzt mit der Ausbildung, ja klar, ich meine, wenn du es in Deutschland machen kannst, dann ist es bequem und im Zweifel kostenlos. Ne? Also so einfach ist ja nun auch eine Ausbildung dazu nicht. Aber natürlich die Frage, warum dahin, warum dann nicht... ein einfaches Studium gibt es ja auch genügend. Weiß ich nicht, kenne ich mich zu wenig aus, keine Ahnung. Hm. Aber ich denke, dass das so eine grundsätzliche Geschichte ist. Aber die Frage ist natürlich auch, wen stelle ich ein und wen will ich haben oder wie ist jemand drauf? Ich meine, ich persönlich habe auch ehrlich gesagt grundsätzlich so ein Problem, wenn man sehr jung ist. Also, ja. Da frage ich mich eben auch, so sollte man nicht irgendwie so eine gewisse Lebenserfahrung haben? Sollte man vor allen Dingen, wir zwei ja schon öfter mal drüber gesprochen, sollte man nicht vielleicht auch eine Zeit irgendwie im Ausland verbracht haben, vielleicht eben ja auch nicht nur im Studium oder so. Ja. Weil das, glaube ich, den Blick auf Deutschland und das jüdische Leben hier nochmal massiv ändert. Also bei mir hat es ja alles irgendwie offen geworfen, irgendwie so. Aber ich glaube schon, dass das ganz, ganz heilsam sein kann.
Ja, also wir haben ja, glaube ich, im letzten Jahr drüber gesprochen, also nicht publik, sondern miteinander. Es gab eine Story über ein junges, man kann ruhig sagen, junges Mädchen, also mit Anfang 20, glaube ich, 19, 20 bist du ja noch relativ jung heute. Früher warst du vielleicht schon alt, also ich sage schon wieder früher, weil ich bin doch kein so ein alter Mann, dass ich immer sage, früher.
Vorhin.
Es meint das Gleiche. Die wollte Rabbinerin werden, möchte Rabbinerin werden, auch am Abraham-Geiger-Kolleg und wurde auch zugelassen. Und da habe ich das, ich habe das in einem Blogartikel mal kontrastiert mit den nicht-orthodoxen Rabbinern, die ich kenne, die sich relativ spät dazu entschlossen haben, das zu machen und auch schon eine gewisse Lebenserfahrung mitgebracht haben und auch schon vielleicht ein kleines Berufsleben hinter sich hatten. Und sozialen Problemen begegnet sind und Krisen begegnet sind und vielen verschiedenen Menschen begegnet sind. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, auch ich war ja mal Anfang 20, da siehst du das Leben anders als jemand, der schon ein bisschen was erlebt hat, der vielleicht auch Leute begleitet hat, die Kinder bekommen haben oder Leute begleitet hat, die schwer krank geworden sind oder Leute begleitet hat, die auch gestorben sind. Ich glaube, das verändert einen ja auch und das macht ziemlich viel. Und du merkst an den Ansprechpartnern, die du hast, je nachdem, wie die dir antworten, ob sie das nachfühlen können oder nicht.
Ja, ja.
Und ich weiß, dass das in der orthodoxen Welt anders ist. Aber da ist auch das Profil des Rabbiners nochmal ein wenig anders, weil da sind ja oft halachische Ratgeber und dieses Lebensbegleitende kommt erst später dazu. Das ist ja ein Anspruch, den wir in Deutschland haben, der ja auch ein bisschen gefärbt ist durch die liberale Bewegung, das muss man ja so sagen. In der orthodoxen Welt hast du jemanden, der ist erstmal dein Ansprechpartner für halachische Probleme. Und selbst der kann ja sagen, okay, frag jemanden, der es ein bisschen besser weiß, der schon mal in der Situation war. Aber die Leute sind dazu ausgebildet, dir erstmal eine vernünftige Antwort zu geben.
Genau.
Und die liberale Gemeinschaft hat...
Das ist, was ich erwarte. Ja. Irgendwie ja. So. Also, und ich bin ja liberal, aber ich erwarte erstmal das und alles andere ist dann eher so eine Frage, naja, ob ich jetzt irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufbaue, aber das hat weniger mit dem Beruf zu tun. Also, das ist, sondern da sind wir ja wieder eigentlich beim Kern des Rabbinats. Das ist ja Lehrer, ist ja weniger Seelsorge. Ja. Ich glaube, das Seelsorgerische ist eben tatsächlich dann auch dann ab 1900, also ich rede hier ins Blaue raus, ich habe keine Ahnung, aber ich vermute es eben dann auch irgendwie mit dazu geraten. Oder man hat eben eh so ein Händchen dafür und kann gut mit Menschen oder so.
Ja, aber ich glaube, das weißt du mit 19, 20, kannst du das eigentlich. Nee. Denke, behaupte ich jetzt mal, kannst du es nicht wissen, ob du gut mit Menschen umgehen kannst oder nicht. Obwohl ich viele nicht liberale, orthodoxe Rabbiner kenne, die sich hier sehr jung dafür entschieden haben, das zu machen. Die ich sehr schätze und die das auch sehr gut machen und die jetzt kein Gegenbeispiel wären dafür, dass man sagt, fang nicht jung an. Auf der anderen Seite, die Bewegung, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat, Rabbinerinnen, Rabbiner mit Seelsorge Auftrag auszubilden, da würde ich das schon erwarten, dass die eine gewisse Lebenserfahrung haben. Kann man leicht sagen, wenn man selber schon ein paar Tage älter ist als 20.
Ja? Wenn man selbst Lebenserfahrung hat.
Wenn man selbst schon ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt hat. Ja. Aber ich weiß ja, wie das ist. Also man ist ja selber, hat ja selber verschiedene Lebensphasen durchlaufen und das ist nichts, was man sich erlesen kann. Also du kannst das vielleicht in einem Roman lesen, wie das ist, aber tatsächlich kannst du dir die Frage dann trotzdem nicht so erschließen. Und ich erinnere mich an Rabbiner Ben Churin, der gesagt hat, als er jung war, war er Soldat. Und für ihn war diese Frage nach Leben und Tod war halt keine theoretische Frage. Und wenn du dich mit jemandem unterhältst, der in einer solchen Situation war, dann ist es was anderes als jemand, der mal davon gelesen hat, als er sehr jung war im Studium und gesagt hat, Klar. Ich habe das noch nie gehört. Finde ich schon.
Ja, ich meine, vielleicht ist es ja, falls es jemand hört und man umstrukturiert da doch noch, irgendwie ist das auch so ein Hinweis irgendwie. Ja, weil, also ich meine, ich frage mich dann andersrum, ich meine, bei der Kabbalah gibt es dann bestimmte Vorschriften und so weiter, dass du eben ein gewisses Alter und so weiter Voraussetzungen haben sollst, aber warum da nicht? Also ich schätze es, ich denke die ganze Zeit, Gott, wie hieß er denn? Ist auch noch im hohen Alter sehr populär geworden, Rabbiner, glaube ich, in Schwerin und Rostock gewesen, liberal, der erst mit 50 angefangen hat.
Rabbiner Wolf? Schon,
ja, Wolf war es, genau, ja. Mein Namensgedächtnis, genau, Rabbiner Wolf, der ja auch erst der Journalist war. Und dann eben gesagt hat, so jetzt, ich schmeiß alles hin und werf mich da rein. Und das, glaube ich, war eben, ja, wenn du Journalist bist, ne, siehst du ja auch ganz andere Geschichten und ganz, ganz andere Sachen kennen. Also das, finde ich schon, wäre schon zu überlegen und für einen selbst ja auch. Also sollte man nicht, also das ist ja auch immer so ein Ding, weil wenn du, also jetzt landen wir so beim Rabbinergespräch, aber irgendwie bist du ja dann auch so halb öffentlich und die Umwelt erwartet irgendwie ein gewisses Verhalten von dir. Und ich denke immer bei jungen Menschen, meine Güte, die sollen doch erstmal leben und die sollen auch mal Fehler machen und die sollen auch mal auf die Fresse fallen und so. Also das gehört ja alles mit dazu. Und das kann man natürlich auch nebenbei und neben der Uni, aber dann ist vielleicht nicht nach, weiß nicht, wie lange ist das da, nach 5 Jahren oder so, dann gleich die Ordination dahinter.
Ja, das ist noch was anderes, das ist richtig. Wow, wir haben es geschafft, viele Menschen gegen uns aufzubringen.
Ja, nichts Neues. Aber trotzdem, also die Frage ist ja trotzdem, also wenn es denn da eben diese, also ich kann mir immer das noch nicht vorstellen mit den 80%, aber vielleicht zieht dann der eine den anderen nach oder es spricht sich rum, dass man da besonders offen ist.
Also ich finde, du kannst offen sein.
Also was da definitiv nicht war dort in der Synagoge ist eben, weil sich das eben in Berlin dann in Grüppchen verteilt, was ich jetzt auch nicht so toll finde, dass du, was ich dann in einer anderen Synagoge hast du hauptsächlich dann eben ältere Menschen mit einem sowjetischen Hintergrund oder so. Und das, also das teilt sich viel mehr auf und ich finde, da mischt sich viel weniger. Vielleicht in den größeren Synagogen in der Stadt dann schon eher. Aber da glaube ich, das ist schon, da ist es eher dann so in den englischsprachigen, westeuropäischen Raum, würde ich jetzt mal tippen. Also auch von dem, was man mitbekommt, irgendwie, wer da Beterin ist.
Ja, das kann sein.
Das spielt eine Rolle. Ja, weil das Problem in Anführungsstrichen gab es da halt nicht. Also das lief anscheinend immer ziemlich smooth.
Deshalb habe ich vielleicht auch diese andere Perspektive aufgemacht. Also ich gehe ja nicht in die Oranienburger Straße, weil das für mich sehr weit wäre. Aber ich habe viele Gemeinden erlebt, die halt Einheitsgemeinden sind und es gibt in der Stadt, es gibt nur eine Synagoge und da gehen halt alle hin.
Ja.
Und dann ist es was anderes.
Ja. Da musst du dich auch miteinander auseinandersetzen und dann sind vielleicht, ja, tatsächlich vielleicht eher noch Konflikte. Also kann ich mir schon vorstellen.
Es gibt so Mikrokonflikte, klar, aber du hast ein ganz anderes Bezugsfeld, weil du musst dich mit allen Leuten beschäftigen. Es ist ja einfacher zu sagen, ich gehe zu den Leuten, die so sind, wie ich das gerne hätte. Sagen wir mal, formulieren wir das mal so.
Ja,
Aber wenn du in die Gemeinde kommst und da sind auch andere Leute und du musst dich mit denen auseinandersetzen, das ist ja auch nichts Negatives, sondern es kann dir ja auch helfen, zu sagen, neue Perspektiven zu öffnen, sich mit Leuten auseinanderzusetzen. Daran wachsen ja die Leute und du selber wächst ja auch daran. Und vielleicht ist das der Unterschied in der Perspektive, dass ich das von Gerstetter nicht vollkommen nachvollziehen kann, aber ich natürlich auch weiß, dass es hier und da Konflikte geben könnte und dass die Gemeinden sind ja auch nicht in sich homogen.
Das ist, man muss einfach damit umgehen und ich glaube, vielleicht ist das eben so ein Ding, dass ich das in Berlin, ist ja eh nochmal so ein Spezialfall, weil ich glaube, so diese alte Westberliner Gemeinde ist auch nochmal so ein Thema für sich, da kann ich ja auch nicht viel dazu sagen, das ist nur so auch mein eigenes Erleben, da sind wir auch wieder beim Welcoming, also gar nicht. Aber das ist eben so eine ganz spezielle Geschichte, die ich auch ganz interessant finde irgendwie. Und dann hast du aber gerade jetzt auch diese Synagoge, die ja erst seit, weiß ich nicht, 2000 irgendwie als solche genutzt wird, also die ja überhaupt gar nicht so eine Geschichte hat, sondern da eben entstanden ist aus einer Eigeninitiative und erst später dann irgendwie bedacht wurde mit Personal irgendwie aus der Gemeinde. Das war ja auch nicht von an. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir haben ja auch in Berlin durchaus Gemeinden, die gar nicht an die Einheitsgemeinden angegliedert sind. Also das ist ja fast unübersichtlich. Und deshalb, jeder findet da sein Trüppchen irgendwie, wo er sich wohlfühlt und mit wem er sich wohlfühlt und dessen Stimme er mag. Und das ist dann halt so. Aber die rein praktische Frage ist natürlich ich denke immer, naja, normalerweise, wenn ich mich irgendwo in meinem Job nicht wohlfühle, dann versuche ich das Gespräch oder ich wechsle den Job. Ja. Das ist halt ein bisschen schwierig, oder?
Ja.
Also gerade in Berlin wird es halt schwierig.
Ja, aber ich fand die Konsequenz natürlich auch hart, zu sagen, wir stellen Frau Gerstetter frei. Also weshalb, weiß ich natürlich noch nicht. Man hat gesagt, man stellt sie frei. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Beta das natürlich nicht alle toll gefunden haben. Auf der anderen Seite, wenn jemand so eine Diskussion vom Zaun bricht, kann man die annehmen und die auch führen und wahrscheinlich auch hart führen, wenn man das möchte. Aber ich weiß nicht, ob es der richtige Schritt ist, zu sagen, die Person wird freigestellt und letztendlich auch möglicherweise gekündigt. Ich weiß gar nicht, wie das arbeitsrechtlich ist. Ich bin natürlich kein Arbeitsrechtler. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht.
Ich glaube, die Arbeitsrechtler wissen es auch nicht. Das ist ein Spezialfall.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wenn du in der Zeitung dokumentierst, dass du die Leute eigentlich nicht magst, mit denen du da jeden Tag zu tun hast oder einmal die Woche, zweimal die Woche, ich weiß nicht, wie oft sie vorbetet. Ist auch seltsam natürlich.
Also, ich finde es, also für mich klingt das, plus es ist natürlich alles Mutmaßung, also dass da irgendwas anderes noch los ist. Ich finde es schade, ich finde es wirklich schade. Also ehrlich gesagt, mich hat es etwas vom Stuhl gehauen. Ich verfolge das jetzt auch nicht sonderlich. Aber ich hatte den Eindruck, dass das da alles sehr eingespielt ist irgendwie. Und offensichtlich ist da doch mehr los, als man von draußen mitkriegt. Ist ja auch gut so. Also was ich aber trotzdem sagen würde, also ich finde es immer noch nicht richtig, diesen Weg zu wählen, aber es wird irgendwelche Gründe gegeben haben, vermute ich. Aber ich finde es so sehr schwer, was dann auch im Nachhinein eben so ging, dass dann gleich irgendwie, man muss still sein, man darf nicht drüber reden, weil das ist ja sonst antisemitisch auch. Oder man darf eben, dass das nicht nach draußen dringt. Ja, ist jetzt aber, es sind Menschen. Sind einfach Menschen. Und natürlich dringt es dann auch mal nach draußen, bis wenn der Kessel halt kocht. Wahrscheinlich ist es dann eben der Deckel abgeflogen. Ja, es ist, ich finde es schon auch schade. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ich bin auch sehr gespannt. Also natürlich, klar, man hätte das intern klären können. Und ja klar, die hätten das, Avital Gerstetter hätte sich selber gerne zu uns in den Podcast einladen können, hätte sie das hier erzählen können. Das wäre auf jeden Fall ein Skandal gewesen und wir hätten davon profitiert, weil jeder in unseren Podcast gehört hätte. Das hätten wir auch gerne gemacht. Natürlich, klar. So hat es die Welt übernommen. Aber ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Aber es ist doch jetzt
muss man
still.
Irgendwie damit umgehen. Ich weiß nicht, ob es still ist. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt noch irgendwie vorangetrieben wird.
Keine Ahnung.
Ja, wir machen das jetzt aktiv, aber wir machen es ja für die Community.
Wir wollen es einfach wissen, ja.
Ich hoffe, wir haben uns es mit niemandem verscherzt, jetzt auf diesem Wege.
Es sind ja persönliche Meinungen. Also das ist ja auch...
Ja.
Das ist halt, was wir sind ja nur auch keine 19 mehr. Ne? Ja. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns einfach wünschen, dass eventuelle Ansprechpartner zumindest so relativ unser Alter haben. Ich hoffe nicht die Lebenserfahrung, das wünsche ich auch niemandem unbedingt, zumindest bei mir. Aber so ein bisschen wäre schon nicht schlecht.
Ja, das würde schon zu passen. Das ist richtig. Ja, ich würde jetzt gerne noch was Persönliches sagen, aber mir fällt nichts ein, ehrlich gesagt.
Ja, ich würde gerne noch auf ein anderes Thema schwenken, wenn ich darf. Twitter. Ja, da ist, und leider hat es auch ein bisschen was mit jüdischen Dingen zu tun oder jüdischen Twitteranten. Da ist neuerdings so ein, ich finde es ja so eher so eine Unart entstanden, dass man Leuten schreibt, wenn man Leuten folgt, die einem nicht genehm sind. Und es ist in den vergangenen Jahren immer so gewesen, dass man da so eine Direktnachricht gekriegt hat, was ich durchaus auch geschätzt habe, wenn da jemand irgendwie in gewisse Gefilde abgedriftet ist. Und ich meine jetzt nicht Verschwörung, ich meine schon andere. Also wenn das einfach nur so, guck doch mal. Das ist inzwischen anders geworden. Also es werden irgendwie so Sammeltweets geschrieben, irgendwie ja und die folgt dem und dem. Und meistens weiß ich zum Beispiel nicht mal, wer das ist, aber es ist so, es wird mir dann vorgeworfen. Und also liebe Leute da draußen, falls ich folge durchaus ein paar Leuten, und das könnt ihr mir auch vorwerfen, und ich gucke höchstens einmal in der Woche noch bei Twitter rein, gerne per Direktnachricht, wenn er irgendjemand schwierig findet, aber wenn ich den Leuten nicht entfolge, dann hat es auch seine Gründe, aber solche Pranger führen lediglich dazu, dass ich den Leuten erst recht nicht entfolge. Und wenn ich jemanden folge, heißt es auch nicht, dass ich seiner Meinung bin oder sonst irgendwie politisch mit dem übereinstimme. Ich meine, die Welt da draußen ist auch nicht immer einer Meinung. Ja, Chaim und ich sind jetzt heute mal einer Meinung, aber das ist jetzt auch nicht immer so der Fall.
Das muss aber nicht unbedingt so sein, ja.
Genau, das gehört ja dazu, wenn man ein Stimmungsbild haben will. Und ich finde das hochgefährlich, was da für Einseitigkeiten gebildet werden sollen. Und das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, weil das letzte Mal, als ich das gesagt habe, wurde ich prompt entfolgt.
Okay, wow.
Dann selber. Und so, weil ich einfach darum gebeten habe, dass man da privat nochmal drüber reden kann.
Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute schon jetzt verstärkt gucken, wie man noch so folgt. Ich glaube, die verwechseln Folgen auf Twitter, wo man sich ja auch informiert, mit befreundet sein oder befreundet sein wollen. Aber das ist nicht immer der Fall. Manchmal möchte ich nur wissen, was die Leute so treiben und was sie ins Netz stellen. Viele Leute sind ja auch Donald Trump gefolgt, einfach nur, damit sie sich jeden Tag ihren Adrenalinkick abholen können und sich aufregen können, wie schlimm alles ist. Ja. Das heißt ja nicht, dass man damit übereinstimmt. Und ich bin schon auf diversen Blocklisten gelandet, weil ich mal dem Ruhrgebietsmagazin ruhrbarone.de gefolgt bin, weil wohl der Mensch, der den Twitter-Account bedient, irgendwelche seltsamen politischen Meinungen zu bestimmten Themen hat, von denen ich aber gar nichts weiß zum Beispiel. Also hat mich keiner informiert. Genau. Ja, hier, der hat dieses und jenes Thema behandelt, der aber sehr, sehr seltsam. Kann ich nicht wissen, aber bin trotzdem auf irgendwelchen Blocklisten gelandet.
Musst du aber wissen, Chaim.
Ja, weil offensichtlich.
Weil du folgst ja jedem ständig ununterbrochen 24 Stunden.
Ja, aber ich glaube, der Twitter-Algorithmus sorgt dafür, dass ich nicht immer alles sehe. Das ist ja auch die Sache, ne? Also die Sachen, die nicht interessant sind und mit denen sich jemand nicht beschäftigt, werden dann offensichtlich nicht angezeigt. Ich hatte aber auch schon das Gegenteil, dass mir Leute Direktnachrichten geschrieben haben, um mich zu ermahnen, dass ich bestimmte Leute nicht mehr blocken soll.
Oh, okay. Ja.
Okay. Es gibt
dem du folgen sollst auch noch.
Ja, nee, wir haben das nicht. Aber es gibt eine sehr, sehr, sehr populäre Twitter-Userin, der sehr viele Menschen folgen. Die hat auch ein Buch geschrieben und wollte nicht zur Buchmesse. Mehr Tipps gebe ich nicht. Ist dann doch hingefahren, glaube ich. Und die habe ich geblockt, weil ich die Sprache nicht besonders ansprechend finde. Und das steht übrigens in meinem Buch, dass ich bestimmten Leuten nicht folge, weil ich ihre Benutzung der Sprache nicht mag. Und das einen schlechten Einfluss auf mich hat. Also ich muss mich ja dann damit auseinandersetzen. Und wenn ich merke, dass mir das nicht passt, wie jemand schreibt und andere vielleicht auch verurteilt in Tweets zum Beispiel, ohne sich mit der Person auseinanderzusetzen, dann kann es entweder sein, dass ich die Leute ausblende, aber wenn die immer wieder in meine Timeline, sagt man ja, gespült werden, dann kann es auch dazu führen, dass ich die Person direkt blocke, weil ich möchte gar nichts davon lesen. Mm. Und in diesem Fall war es so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das begegnen wir jetzt trotzdem immer wieder. Ich folge der nicht, aber trotzdem muss ich mich immer wieder damit auseinandersetzen, also sperre ich die jetzt. Ich will davon nichts sehen. Das ist ja auch mein gutes Recht, vermute ich. Und da hieß es ja, aber warum, ich habe der gesagt, die soll dies und das bei dir nachlesen, aber das geht gar nicht, warum hast du die geblockt? Das war dann der andere Fall. Aber es ist ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, ich möchte mich mit bestimmten Inhalten nicht auseinandersetzen.
Man möchte ja auch sein Nervenkostüm irgendwie haben. Genau. Da muss ich eh schon so viel aufregen da. Es ist ja nicht mehr wie früher. Ja. Also es gibt Gründe, warum ich da, und das möchte ich immer wieder sagen. Ich habe übrigens auch kein Pling-Pling. Also wenn man mir irgendwas schickt, ich kriege keine Nachricht auf meinem Handy und das schon seit Jahren. Aber offensichtlich denken immer alle Leute, das geht nur darüber. Also ich gucke wirklich da nur rein, wenn ich mal Lust und Laune habe. Und das ist inzwischen sehr selten geworden und das hat Gründe. Aber du hast es genau richtig gesagt, irgendwie Leute verwechseln Following mit Freundschaften. Nein, natürlich sind da auch Freunde drunter und Leute, die Freunde geworden sind. Aber doch würde ich mal behaupten, der Großteil bei mir. Bei mir sind übrigens auch noch Leute drin, die nicht mehr unter den Lebenden weilen. Mhm. Also da hat sich noch niemand beschwert. Und die bleiben bewusst da drin.
Ja.
Also das ist einfach. Ne?
Das heißt, wir beide folgen noch Frank Schiermacher.
Ja.
Ja, ich glaube ja.
Ja.
Und so, wahrscheinlich.
Ich kann es nicht. Das ist so. Und das, ich finde es sehr schwierig und ich denke, irgendwie so einen netten Hinweis, irgendwie, wenn jemand jemanden schwierig findet, da kann man auch mal eine Direktnachricht schreiben. Ein guter Journalist sagte mir auch einmal irgendwie, wenn sich jemand beschwert, weil seine Nerven so flattern, irgendwie bei Twitter sollte man doch sehr vielen Leuten einfach blocken, damit die einfach nicht mehr erscheinen, dann geht's. Und er hat recht. Ja, und es ist traurig, dass wir das so machen müssen, aber es ist einfach, wie du es gesagt hast, die Sprache hat sich doch sehr geändert und der Umgang und das, nicht jeder möchte damit umgehen. Also ich möchte das auch nicht und ich möchte auch nicht gesagt bekommen, dass ich ja sonst so nicht bin von Leuten, die mich nicht kennen. Das finde ich auch interessant. Wow. Also deshalb geht in euch, Werbeblock, ja, Reims Buch hilft da. Warum vielleicht manche Dinge so sind oder wir vielleicht auf manche Dinge auch nicht so reagieren, obwohl, wenn ich Puls habe, dann sieht man den auch auf Twitter.
Okay.
Aber ich hoffe trotzdem, dass ich da niemanden verletze. Ich gebe mir Mühe.
Das versuchen wir auch mit dieser Sendung nicht zu machen, auch wenn sich jemand angegriffen fühlt. Heute kann das durchaus passiert sein, ich weiß es nicht. Man steigt immer sehr schlecht durch, was die Leute nicht vernünftig finden und was schon. Schauen wir mal.
Vielleicht kriegen wir ja auch Informationen. Vielleicht schreibt uns auch jemand, der dort auch gerne hingeht in die Oranienburger Straße und dann selber aus eigener Sicht schildert, wie es dort ist. Ja. Keine Ahnung. Das wäre doch nett.
Ihr könnt uns auch schreiben, warum ihr da nicht hingeht.
Oder so.
Genau. Das ist ja auch mal interessant. Oder warum man doch hingeht. Oder warum man eigentlich nicht hingehen möchte, aber dann doch hingeht. Das ist auch interessant.
Ich tippe mal, so leicht kommt man da auch nicht mehr rein. Ich glaube, das ist grundsätzlich schwierig. Na, früher ging es ein bisschen leichter. Ich glaube, heute muss man sich auch anmelden. Also auch nicht anders als woanders. Naja, aber es ist halt praktisch gelegen, so verkehrsmäßig.
Ja.
Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich überlege gerade, ja. Also wenn man im alten Osten dann, ne, im alten Westen ist es ein bisschen bequemer. Da gibt es ein bisschen mehr. Näher liegend, meine ich.
Ja, also weißt ja, wenn ich in Berlin bin, übernachte ich sowieso nur im Athlon und da ist ja alles weiter.
Ach so. Schlecht. Ja. Jawohl, du könntest, Oranienburger wäre jetzt soweit nicht.
Ach so, okay. Ja, siehst du, wie gut ich mich auskenne.
Ja, es wäre schon ein paar Kilometerchen zu Fuß, ja.
Aber ich bin gut zu Fuß.
Ja, dann.
Sehr mit Anfang 20 ist man ja noch fit. war das der Bogen, den wir geschlagen haben? Das war der
Bogen. Wir haben den großen Bogen, ja, genau.
Dann verabschieden wir uns, würden wir sagen. Licht und Schatten, anti- und semitisch.
Ja, gut, wir schauen, dass wir keinen Skandal haben beim nächsten Mal. Wir wissen noch nicht, wann das nächste Mal ist, aber vielleicht gibt es ja noch einen Skandal.
Ja, ich glaube, das ist...
Vielleicht auch einfach mal nur so.
Die Welt liefert relativ zuverlässig ab, würde ich sagen.
Ja, leider.
Dann würde ich sagen, hört wieder rein.
Genau, wir freuen uns.
Bis zum nächsten Mal.